Grüße, Herr Ried.
Hallo, Herzberg.
Schön, Sie zu sehen. Sie haben heute sowas Rotes an sich.
Ja, ich habe ja eine Sitzungsweihnachtsmannmütze, die ich im Rahmen der Sitzung des Ortsbeirats Schönstadt bekommen habe oder mir angeeignet habe und die mich so ein bisschen durch die Woche noch begleitet.
Ja, das ist natürlich schön, einfach in einem Podcast sich als Weihnachtsmänner zu verkleiden. Wir verlassen mal heute unsere üblichen Rollen. Herr Ried ist also heute mal nicht Bürgermeister und ich bin auch nicht Gemeindevertreter, sondern wir sind zwei Weihnachtsmänner.
Genau.
Weil wir nämlich über Weihnachten reden wollen, Herr Ried, nicht wahr?
Ja, und ich sag mal...
Sie sind ja der Fachmensch für dieses Fach, für ja, dieses Thema.
Ein Profi-Weihnachtsmann.
Ein Profi-Weihnachtsmann, genau. Sie haben nämlich Theologie studiert, wer es nicht weiß.
Genau so ist es. Evangelische.
Und warum? Warum haben Sie Theologie studiert? Weil Sie alles über Weihnachtsmänner wissen wollten?
Nee, das hat mich tatsächlich nicht so sehr motiviert, also jedenfalls nicht die Weihnachtsmänner, aber ich wollte tatsächlich möglichst viel lernen können und es gibt, würde ich auch nach wie vor sagen, eigentlich kein Studium, das so breit angelegt ist wie das Theologiestudium. Da kann man so viele schöne Sachen lernen.
Darum habe ich Elektrotechnik studiert, übrigens aus dem gleichen Grund.
Ja, vielleicht ist ja die Elektrotechnik die Theologie der technischen Wissenschaften, das weiß ich nicht, fehlt mir die Fachkenntnis, aber so was ich mir hätte vorstellen können, da war das halt sehr schon so das Breiteste und das fand ich einfach total interessant und das wollte ich unbedingt machen.
Und jetzt können wir ja, jetzt wo wir Sie als Fachmenschen hier haben, als Weihnachtsfachmann, was ist denn so alles davon zu halten, wie diese Weihnachtsgeschichte losgeht? Die hat ja etwas mit der Geburt eines kleinen Kindes zu tun, unter einem gewissen Stern, zwei Menschen, den Eltern, Josef und Maria. Wo soll man anfangen?
Naja, also zunächst mal muss man sagen, wenn man sich so diese üblichen Weihnachtskrippen anschaut, nicht mit dem Stall und den Eltern, das Jesuskind da in der Mitte, dann meist noch so ein Ochse und ein Esel dazu und
dann noch diese Figürchen,
die Hirten
diese,
und die Weisen.
Genau, und die Schafe und die Könige, genau, ja. Diese Weisen aus dem Morgenland.
Mhm. Die kommen ja niemals zusammen alleine vor, ne? Also zusammen vor, ne? Also das sind ja Einzelelemente, die da zusammengestopft sind. Manches ist von Lukas, manches ist von Matthäus. Von einem Ochsen und einem Esel ist im Neuen Testament überhaupt gar keine Rede. Die kommen aus dem Alten Testament. Also das
Markus und Lukas sind übrigens nicht unsere Freunde, sondern das sind
Matthäus.
Matthäus, Markus, Lukas, Johannes sind nicht unsere Freunde, sondern sind die Evangelien.
Genau, also die vier, müsste sein, die vier kanonischen Evangelien. Es gibt ja noch viel mehr, aber die hat man nicht in die, als das Neue Testament gebildet wurde, darin nicht aufgenommen, mit guten Gründen im Übrigen aber auch.
Ist es denn richtig, dass das Jesuskindlein vor genau 2021 Jahren geboren wurde?
Nein, das mit Sicherheit nicht.
Warum denn nicht?
Das passt einfach nicht.
Das sagen Sie jetzt einfach so, es passt nicht. Was haut denn da nicht hin?
Ach, da passt ganz vieles nicht zusammen. Also wenn man das, da gibt es ja zum Beispiel bei Lukas, wer das so im Ohr hat oder vielleicht jetzt auch dann in den nächsten Tagen nochmal hört, da geht es ja erstmal los, dass da versucht wird, dieses ganze Ereignis so einzubinden in die Weltgeschichte. Ne? Das ist von Kaiser Augustus die Rede und vom Statthalter und dass da eine Volkszählung war und dann das mit dem Stern. Also wenn man das alles mal zusammenpackt und da zum Beispiel Phänomene sucht, die da irgendwie passen könnten, das passt jedenfalls nicht fürs Jahr Null.
Also es passt zeitgeschichtlich überhaupt nicht irgendwo rein. Es gibt ja auch diese Geschichte mit dem Stern, der da im Himmel steht. Da haben ja auch Experten irgendwie mal nachgerechnet. Es gibt eine Sternkonstellation, die 7 nach Christus oder sowas möglicherweise dieses Sternphänomen erklären könnte. Aber es passt eben auch nicht auf das Geburtsjahr.
Nein, also das Jahr Null ist, das ist eine Konstruktion im Nachhinein, muss man sagen. Also ich sag mal, irgendwann um dieses Jahr Null herum wird man sich das ungefähr so vorstellen müssen. Und ich muss aber auch sagen, vielleicht ist die Frage, ob es da überhaupt für jedes einzelne Element einen ganz konkreten Anhalt gibt, der dann genauso war. Ich habe auch ein bisschen Zweifel, ob das die richtige Herangehensweise in dem Sinne ist, dass uns das am Ende was bringt, weil wir werden keine Konstellation finden, zu der alles passt.
Sie haben ja im Vorfeld gesagt, Josef und Maria können gar nicht so arm gewesen sein. Warum?
Naja gut, also das wissen wir ja aus der Geschichte, die sind ja unterwegs.
Sie sagen das immer so, wir wissen das ja. Erklären Sie es ja. Ich weiß es nicht.
Naja, gut, ich setze jetzt einfach mal voraus, so die Weihnachtsgeschichte, die kennt man ja so im Groben, sag ich mal.
Okay.
Mhm. Ja, und dass Josef und Maria da irgendwie unterwegs sind von ihrem Wohnort Nazareth hin nach Bethlehem. Und da ist ja die Grundangabe bei Lukas, warum machen die das eigentlich? Ja, die müssen sich, also es ist diese Volkszählung, die müssen sich quasi eine Steuerliste eintragen lassen. also unabhängig davon, ob das überhaupt jemals genauso passiert ist, lassen wir das mal außen vor. Aber wenn das so war, dann, das ist damals im Römischen Reich genauso wie bei uns heute. Also die Steuerverursachung, ne, hat einen Ort. Es ist entweder der Wohnort, wenn es eine persönliche Steuer ist, oder es ist ein anderer Ort, wenn es zum Beispiel eine grundgebundene Steuer ist. Also sowas wie die Grundsteuer, ne, die wird ja auch am Grundstück fällig. So. Und wenn jetzt Maria und Josef nach Bethlehem müssen, um sich eine Steuerliste einzutragen, kann das nur den Grund haben, dass sie dort Grundbesitz haben.
Oh. Und das nicht zufällig den Stall.
Offenbar nicht. Aber das ist ja auch nicht weiter verwunderlich, weil ja zugleich gesagt wird, dass ja zumindest der Josef irgendwie auch eine Verbindung zu dem alten jüdischen Königshaus, also König David hat. Der kommt ja ursprünglich aus Bethlehem. Mhm. Also irgendwie muss da ja in der Familie sozusagen da irgendwelcher Landbesitz weitergegeben worden sein.
Gewisser Grundbesitz, okay.
Genau, also so die Vorstellung, das sind jetzt also irgendwie so ganz arme Schlucker, die jetzt aus irgendwelchen bösartigen Römern gezwungen werden, da durch die, das halbe Land zu laufen. Das kann man so vielleicht nicht unbedingt annehmen. Also irgendwas muss da ja gewesen sein, warum, also Steuern bezahlt ja nur, wer Besitz hat.
Mhm. Also gesunder oberer Mittelstand macht sich auf den Weg.
Genau, so könnte man es vielleicht sagen. Alter Adel.
Alter Adel. Ist der Josef denn tatsächlich Zimmerer gewesen?
Tja, also das kann man so genau nicht sagen. Also, oder sag's mal andersrum, was man sagen kann, er war sicherlich nicht ein Zimmermann in dem Sinn, wie wir uns einen Zimmermann vorstellen. Also das ist vielleicht eher was, was man mit kleiner Bauunternehmer oder Architekt vielleicht heutzutage eher
sehen würde. Ja, gar nicht in dem Sinne Dächer, wie wir das immer so uns vorstellen. Das ist eine ganz andere Bauweise, die da zugrunde gelegt ist, ne?
Genau, also klar hat er auch irgendwie mit Holz gearbeitet, das ist ja letztlich die Aussage, aber nicht so, der hat jetzt nicht einfach nur, sagen wir mal, Gebälk und Möbel oder irgendwas gemacht, der wird sicherlich irgendwie im Baugeschäft tätig gewesen sein, in einem etwas allgemeineren Sinne.
Und er konnte sich offenbar leisten, seine Angestellten zu Hause zu lassen?
Ja.
Ja, okay. Maria, was war die? War die Jungfrau?
Irgendwann schon.
Das heißt ja immer jungfräuliche Empfängnis. Dass sie also ohne Zutun eines Mannes ein Kind bekommen hat. Das ist ja für, das wirkt ja so als religiöse Erzählung beeindruckend.
Ja.
Soll ja unterstreichen, glaube ich, das Göttliche, oder?
Das soll die göttliche Herkunft des Jesuskindes unterstreichen. Das sind aber so ein Topos, das kennt man zum Beispiel aus der griechischen Mythologie. In der Herkules zum Beispiel ist das auch so. Der ist irgendwie, Mutter hatte irgendwie Umgang mit einem Gott und so. Also das ist ja letztlich so ein bisschen von davon inspiriert. Die neutestamentlichen Autoren waren sich da selber nicht ganz so sicher. Also es gibt ja nicht den ursprünglichen Text des Neuen Testaments, sondern das sind ganz viele verschiedene Handschriften. Dann guckt man dann, wie wohl der möglichst ursprünglichste Wortlaut wohl war. Also es gibt den Original Lukas sozusagen nicht mehr. Und da gibt es schon auch so Handschriften, meistens auch durchaus relativ alte, was immer für eine hohe Qualität spricht. Die kennen diese jungfräuliche Empfängnis nicht. Also die sagen ganz klar, nicht Josef und Maria seine Verlobte, würde man ja dann übersetzen und sagen, sondern da steht ganz klar, Josef und Maria seine Frau. So, und was vielleicht jetzt nicht jedem so ganz vor Augen steht, aber sich auch mal vorstellen muss, weiß nicht, was denken Sie denn, wie alt ist denn die Maria?
Wie alt die Maria ist? Ach ja, Sie fragen mich was. Ich würde mal sagen, unter 18.
Ja, aber deutlich. Stellen Sie sich mal ein 14-jähriges Mädchen 14, vor. Ne? Ja, so 14, 15 vielleicht. Und ja, die ist offensichtlich schwanger und das ist natürlich in der damaligen Zeit klar, da muss man vorher verheiratet sein, das geht nicht anders. Und egal wie man das mit der jungfräulichen Empfängnis, der jungfräulichen Geburt sich am Ende dann vorstellt, auf jeden Fall wissen wir eins, Jesus hatte auch noch Geschwister. Also danach scheint das auf jeden Fall kein Thema mehr gewesen zu sein.
Ich habe mal was gelesen, es war noch im letzten Jahrtausend, also es ist lange, lange her, ein Büchlein über Formkritik, was mir erzählt hat, dass in der Bibel verschiedene Erzählformen zum Tragen kommen und eingesetzt werden, die sich rückführen lassen, sogar auf die ägyptische Mythologie und andere mythologische Erzählungen, was eben auch sowas erklärt, warum man sagen kann, dass diese Geburt ohne einen Zeugungsakt eben auch was Göttliches ist, was wir eben hatten, und dass man ganz viele solche Erzählversatzstücke in der Bibel findet.
Ja, und
man das lernen muss, die einzuordnen, ne? Und auch was sie bedeuten oder was sie einem erzählen wollen damit.
Man muss sich halt darauf einlassen, dass die Bibel eine andere Art der Darstellung von Deutung sozusagen hat. Also die Bibel will ja nicht einfach erzählen, so war das. Ne? Also das kann man ihr ganz eindeutig ansehen, das will sie nicht. Also allein schon, dass man vier Evangelien nebeneinander gestellt hat, die das Leben Jesu ja völlig unterschiedlich darstellen. Da gibt es auch Überschneidungspunkte, aber viele Dinge sind doch sehr unterschiedlich dargestellt und auch nicht miteinander vereinbar. Also es ging nicht darum, dass man jetzt eine ganz eindeutige, feste Geschichte da verankert, sondern man will so unterschiedliche Deutungen ermöglichen, ganz offensichtlich. Und das entspricht eben einem anderen Denken. Also das ist eben so das Denken in diesem Bereich vor 2000 Jahren und auch vor 3000 Jahren, schon, wenn wir das Alte Testament noch mit dazu nehmen, das ist eben nicht so bei uns so linear angelegt. Also Dinge folgen hintereinander und am besten noch so ein Fortschrittsdenken oder sowas mit dabei, sondern Dinge passieren zyklisch, also immer wieder. Und deswegen spielt das so gar nicht so eine richtige Rolle, ob das jetzt genau so war oder nicht so war. Wichtig ist, durch die Erzählung wird ein bestimmter Inhalt in Form einer Deutung von bestimmten Ereignissen transportiert. Und das versucht man eben durch solche Erzähltechniken, wie Sie das jetzt gesagt haben, in der Formgeschichte kümmert man sich da besonders drum, zu unterstreichen. Ne? Da gehört eben diese jungfräuliche Empfängnis dazu, das soll die Göttlichkeit unterstreichen. Kann man auch noch sicherlich weitere Punkte noch anführen, aber darum geht das letzten Endes. Ne? Und also man muss gucken, was ist eigentlich die Botschaft, die hinter dieser Erzählung steckt, und man darf die Erzählung nicht auf das reduzieren, wie das war so ja nicht. Das geht sicherlich ein bisschen vorbei. Das
geht am Kern vorbei. Ne? Schwitzen Sie auch so unter Ihren unter Ihren Weihnachtsmann-Sachen? Boah, ist mir warm. Auch der Bart, meine Güte.
Ja, damit habe ich ganz besonders Schwierigkeiten, weil ich ja mit Haaren auch nicht so viel Erfahrung habe.
Die Weisen, hat es die wirklich gegeben aus dem Morgenland? Und dann haben die auch noch Weihrauch, Myrrhe, was haben sie noch mitgebracht?
Gold.
Gold, ne? Weihrauch, Myrrhe und Gold.
Es gab bestimmt irgendwelche, aber ich vermute nicht, dass die irgendeinem Stall nach Bethlehem gelaufen sind. Also das waren ja letztlich Sterndeuter, ne? Die haben ja in den Himmel geschaut und haben, also Astrologen würden wir ja eigentlich sagen, und haben nach einer Konstellation, irgendwie eine Konstellation entdeckt, so ist ja die Geschichte. Lukas kennt die übrigens nicht, ne? Die Weisen kommen bei Matthäus vor. Auch das soll wiederum verdeutlichen, also das gab sozusagen kosmische Zeichen der Geburt dieses neuen Königs.
Es ist gar nicht so relevant, ob sich das tatsächlich so zugetragen hat. Es ist eine Erzählung, die das unterstreichen soll, die Besonderheit dieser Geburt.
Ganz genau. Und wie gesagt, das kennt doch nur Matthäus, diese Weisen. Und das ja, soll eben so ein bisschen die weltgeschichtliche Bedeutung erörtern. Und dann gibt es ja bei diesen Weisen, das ist ja eine ganz eigene Geschichte noch, ne? Die gehen ja dann, kommen da hin und wissen, jetzt ja hier in Judäa, da ist irgendwie ein neuer König geboren. Da geht man halt erstmal zu dem König, den es da jetzt gibt, hin, ne? Der Herodes. Und der, weiß man, der fällt ja aus allen Wolken und sagt, um Gottes Willen, da wird irgendwo ein Kind geboren, von dem jetzt alle glauben, dass der neue König, das kann ich nicht zulassen. Das geht ja an meinen Thron, die sägen an meinem Thron. Und ist ja etwas weniger Erfreuliches, ne? Dann entscheidet er sich ja nach Erzählung des Matthäus dann dafür einfach in Bethlehem, es kann nur in Bethlehem sein, das ist die alte Königsstadt, einfach alle Kinder unter 2 Jahren umzubringen.
Wo es die Geschichte gibt, wo retten sie sich rein? In eine Höhle mit der Spinne, oder? War das nicht so?
Nein,
das mit irgendwas durcheinander?
Nein, das bringen sie mit irgendwas durcheinander. Also die fliehen nach Ägypten.
Die fliehen nach Ägypten? Heißt es bei Matthäus. Okay, da muss ich die Segel streichen, das sieht besser, Herr Ried.
Aber die Höhle ist trotzdem ein gutes Stichwort. Wenn Sie Weihnachtsdarstellungen mehr so in der ostkirchlichen Tradition sehen, dann ist das kein Stall, das ist tatsächlich eine Höhle. Also die als Stall benutzt wird offensichtlich, aber es ist kein Holzgebäude oder Steingebäude, es ist eine Höhle.
Ja. Wie ist das, wenn man das so hört, da könnte man ja ein wenig im wahrsten Sinne des Wortes den Glauben verlieren. Wo bleibt der Glaube bei solchen Sachen? Oder ist das, dass man verwechselt den Bedarf nach Tatsachengeschichten mit Glaube?
Ja, würde ich schon sagen. Also ich denke, der Glaube ist ja das, was diesen Geschichten eine Bedeutung beimisst. So, sonst ist das einfach nur eine nette Geschichte, die genauso unterhaltsam ist wie vielleicht ein Roman, den man liest oder was auch immer. Aber ob das Bedeutung im Sinne einer existenziellen Ergriffenheit oder ich lerne daraus etwas, was ich in meinem Leben in einer bestimmten Art und Weise umsetzen kann oder anwenden kann, das ist letztlich, glaube ich, das, was Glauben macht. Es würde für mich jetzt nichts daran hängen, persönlich, dass das jetzt alles genauso war und dass da Tatsachen geschildert werden. Wie gesagt, das beansprucht die Bibel selbst nicht. Also das ist mhm. eher ein Anspruch, der an sie herangetragen wird, aber der wird von ihr selber überhaupt nicht erhoben. Also ich sag nochmal, das sind vier Evangelien, die dasselbe beschreiben, aber völlig unterschiedlich. Oder gehen wir ganz an den Anfang, Schöpfungserzählung, gibt es auch zwei, die sich in so gut wie jedem Punkt widersprechen. Das hat man aber von den biblischen Autoren her nicht als Widerspruch gesehen, sondern es sind eben unterschiedliche Perspektiven auf dieselbe Sache. Das ist das Entscheidende.
Das hieß, das Religiöse würde eine Menge daraus schöpfen können, würde es sich mit solchen Erzählungen auseinandersetzen. Nicht immer in der Suche, wer hat da recht, sondern was will mir der Text erzählen.
Ja, also die Frage nach dem, das ist ja auch im Johannesevangelium auch so eine schöne Stelle, ne? Da ist dann zwar in der Passionsgeschichte, jetzt in andere Kirchen Zeit, aber da wird ja sehr viel über Wahrheit geredet und da ist dann irgendwann im Verhör zwischen Jesus und Pilatus, lässt dann der Evangelist Johannes Jesus sagen, was ist denn Wahrheit? Und dann ist Schluss, da ist Schweigen, da gibt es keine Antwort drauf. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein guter und eine weise Darstellung sozusagen. Also ist die Frage, was ist wahr, vielleicht auch etwas ist, was unseren Horizont auch teils übersteigen kann.
Ah, ich glaube, das ist ein perfekter Schluss. Herr Ried, lassen Sie uns anstoßen auf den Glühwein.
Zum Wohl.
Zum Wohl. Und allen von uns beiden schöne Weihnachten.
Und einen guten Start ins neue Jahr.
Ciao, ciao.